Es wird ein Thema sein, was nicht mehr weggeht. Wer jetzt anfängt, hat den Vorteil, früh dabei zu sein, erste Fehler zu machen.
Können wir so ein bisschen über Zahlen sprechen?
Bei Conversion 20% Steigerung, der Return on Ad Spend ist um 20% nach oben gegangen.
Wie kann man das praktisch umsetzen?
Damit das funktioniert, gibt es so eine Faustformel. Wir machen mit Business Messaging 2 Milliarden Dollar Umsatz. Wenn ich dann wieder davon ausgehe, dass Deutschland jetzt nicht der Vorreitermarkt ist, dann kann man sich vorstellen, was für ein Potenzial da drin steckt.
Ist dir etwas aufgefallen, dass etwas sehr gut funktioniert, aber viele es nicht machen?
Das ist ja dann ein Geheimtipp. Totaler Conversion- und Performance-Bringer ist...
Michael, ich grüße dich. Wir machen heute eine Zweier-Episode. Mhm. Wir machen in der ersten Hälfte, sprechen über Business Messaging, vor allen Dingen im E-Commerce. Was ist das? Warum braucht das auch jeder? Und in der zweiten Hälfte beantworten wir eure Fragen. Ich habe letzte Woche auf Instagram einen Fragesticker gemacht, gesagt, so Meta beantwortet eure Fragen. Welche Fragen habt ihr? Ich habe die spannendsten 7 Stück rausgesucht. Ich freue mich extrem auf diese Episode. Und ich würde sagen, lass uns mal reinsteigen mit dem ersten Thema. Business Messaging. Was heißt das? Was ist das?
Also wenn wir das jetzt versuchen, so ein bisschen akademisch zu betrachten, dann ist Business Messaging eigentlich alles, was Kommunikation von Unternehmen, von Marken mit ihren Kunden ist. In so einem engeren Sinne wird all das, was über, sagen wir, Messaging-Plattformen, Messaging-Dienstleistungen abgewickelt wird, darunter verstanden. Da gehört eine SMS dazu. Da gehört auch E-Mail dazu, aber natürlich gehören dann so Plattformen wie WhatsApp, aber auch unser Facebook Messenger, unser Instagram Direct und alle anderen Messaging-Dienstleistungen oder Dienste, die es in der Welt gibt, überall dort, wo Unternehmen mit ihren Kunden in die Kommunikation einsteigen, in den Austausch gehen, das wird im weitesten Sinne als Business Messaging verstanden.
Okay, ich denke, die meisten, die jetzt gerade zuschauen und zuhören, die nutzen wahrscheinlich E-Mail-Marketing, das ist so der Klassiker. Eine Handvoll davon vielleicht SMS-Marketing. Ich sehe das tatsächlich in der Praxis relativ selten im E-Commerce. Mhm. Und dann gibt es aber wirklich auch einen Bereich in WhatsApp, WhatsApp-Marketing.
Genau, und das ist so der Bereich, den, deshalb habe ich gedacht, das wäre vielleicht für uns hier in der heutigen Runde ein spannendes Thema, weil das global betrachtet eine sehr signifikante Größenordnung mittlerweile im Marketing, auch im Marketing-Mix einnimmt. Wenn ich hier nach Deutschland schaue oder in den deutschsprachigen Raum, dann sind wir da jetzt nicht gerade die super Vorreiter. Und immer, wenn dort so eine Situation existiert, dann gibt es natürlich eine Nische oder tut sich eine Nische auf, in die agile, findige Unternehmen hineinspringen können und sofort diesen First-Mover-Advantage für sich nutzen können.
Ja.
Und deshalb dachte ich, macht es Sinn, hier heute mal ein bisschen tiefer einzusteigen, um zu schauen, was haben wir denn eigentlich so im E-Com, aber auch generell für Möglichkeiten, für Potenziale und warum ist das eigentlich ein Thema, von dem wir zumindest glauben, das wird nicht mehr weggehen.
Wenn du sagst, Deutschland ist da so ein bisschen hinten dran, welches Land ist da gerade so ganz vorne? Ist es dann irgendwie USA oder wer ist da so Vorreiter?
Also wenn ich mir das global anschaue und ich schaue mir dann tatsächlich eher so auch unsere WhatsApp-Zahlen an, weil das ist für uns die kompletteste Plattform, über die wir dann auch Business-Lösungen anbieten, dann sind das Märkte wie Brasilien.
Ach.
Mit einer unendlich hohen Adaption Rate.
Mhm.
Ganz, ganz viele Menschen nutzen dort Brasilien, nutzen dort WhatsApp. Indonesien ist ein wahnsinnig starker Markt.
Hm.
Indien, unheimlich stark, unheimlich groß. Die USA gehört auch dazu. Das sind dann so, wenn man das so sieht, so Mexiko, Brasilien, USA, Indonesien, Indien, das ganze Südostasien. Aber dann auch, wenn wir jetzt nach in Richtung Europa oder EMEA gucken, dann ist es so der Mittlere Osten. Dort wird WhatsApp unheimlich intensiv genutzt von den Menschen.
Ja.
Und überall dort, wo die Nutzung sehr hoch ist, ist auch die Business Adaption relativ hoch.
Das ist total spannend, was du sagst. Wir haben vorhin auch ein bisschen über Dubai gesprochen. Mhm. Ich war jetzt letztes Jahr zum 4. oder 5. Mal in Dubai, so im Oktober war ich. Und was mir auch wieder aufgefallen ist, jeder nutzt da WhatsApp, aber nicht nur wie in Deutschland. In Deutschland nutzen wir das ja vor allen Dingen, um mit Freunden und Family zu chatten. Dort wird sehr, sehr viel Business gemacht. Du kannst da Essen bestellen über WhatsApp, du kannst, keine Ahnung, dir irgendwas buchen. Und deswegen ist es total spannend.
Also Dubai und ich habe das vor 2 Jahren auf Bali erlebt, Indonesien. Ich bin ja nicht mehr im Hotel eingecheckt gewesen, da wurde ich schon nach meiner WhatsApp-Nummer gefragt. Und ohne WhatsApp geht gar nichts. So, und dann wird einfach alles darüber abgewickelt. Ja? Ja. Dann wird die gesamte, wann ist das Zimmer frei, braucht ihr neue Handtücher, dann. Da ist das eine totale Selbstverständlichkeit, das über WhatsApp zu machen. Und das erlebe ich an bestimmten Stellen, natürlich auch in Deutschland. Und ich erlebe das auch immer wieder, wenn wir mit unseren Kunden reden. Da gibt es einige, die legen los und die verstehen auch sofort, was dort, warum das wichtig ist. Und ich glaube, dass wir da am Beginn einer sehr, sehr drastischen Verschiebung auch von Kommunikationsflüssen stehen. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft hineinschaue, warum ist für uns Messaging denn eigentlich so ein zentral wichtiges strategisches Thema? Warum glauben wir daran, dass das sehr viel Zukunft haben wird? Einfach, wenn man sich die Devices anschaut, die jetzt gerade in der Entwicklung sind. Ja, gucke ich unsere Ray-Ban-Brillen an, schaue ich mir irgendwelche Ideen für Pins an von jedem Hardwarehersteller, der über AI-Integration nachdenkt, der über die Frage nachdenkt, wie kriege ich denn AI in das tägliche Leben integriert? Und auch darüber nachdenkt, was werden denn so die Nachfolgedevices zum Smartphone sein? Weil alle davon ausgehen, wir haben Peak iPhone, Peak Smartphone schon längst hinter uns gelassen. Aber was werden die neuen Devices sein? Und was die unterschiedlichen Konzepte alle gemein haben, es wird sehr viel über Sprachsteuerung funktionieren. Hm. So. Und wenn ich in die AI-Entwicklung hineinschaue, dann ist so die neue Welle, die dort im Bereich AI ja diskutiert wird, ist ja Agentic. Mhm. Also wie kriege ich denn Agenten dazu, Dinge für mich zu organisieren und zu machen?
Ja.
Und da ist es dann relativ schnell eine natürliche Folge, dass ich das über Sprache steuere und dass ich dann auch eine Plattform brauche, über die das abgewickelt werden kann. Und deshalb bin ich total fasziniert von den Möglichkeiten, die Messaging-Plattformen bieten. Und bin auch ganz sicher, das wird etwas sein, was künftig auch die Nutzer immer stärker und immer intensiver wollen. Wenn ich mir jetzt anschaue, wir haben heute allein auf der WhatsApp-Plattform, wir haben über 2 Milliarden Menschen jeden Tag, die WhatsApp nutzen. Wir haben
Global gesehen.
Ja. Wir haben paar hundert Millionen Businesses, die mit ihren Kunden über die WhatsApp-Plattform kommunizieren, global gesehen. Wir haben in Deutschland eine unendlich hohe Durchdringung. Also wir haben, geben keine Zahlen raus, auf Märkte reduziert, aber wenn ich einfach mal so Third-Party-Daten hochgerechnet, die überall frei verfügbar sind, nehme und das mal als Arbeitsgrundlage nehme, dann haben wir so zwischen 15 und 60 Millionen WhatsApp-Nutzer.
Ja.
In Deutschland.
Ja.
Und die nutzen das in der Form, wie du es vorhin beschrieben hast, für die Privatkommunikation, aber auch immer häufiger für die Kommunikation mit Unternehmen. Und das ist etwas, von dem ich glaube, da kann jedes Unternehmen, wenn das richtig gemacht wird, sofort von profitieren und sofort in jedem Bereich nochmal einen positiven Effekt auf das eigene Business generieren.
Ja, wenn ich das nochmal jetzt mit meinen eigenen Worten zusammenfassen darf. Und ich habe das ja am eigenen Leibe erlebt, jetzt wie gesagt Dubai oder auch in den USA. Das WhatsApp, also hier ist ja so, fast jeder nutzt WhatsApp. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis bewusst eine einzige Person, wo ich weiß, die hat kein WhatsApp, fragt mich nicht warum. Aber alle 5000 Kontakte in meinem iPhone, alle nutzen irgendwie WhatsApp. Das heißt, es ist jeder, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich nutze WhatsApp mehrfach am Tag. Ich habe es immer in der Hand. Das heißt, wir haben im Marketing einen Kanal, wo wir eine 1-zu-1-Kommunikation machen können als Business mit unseren Kunden. Außerhalb von Deutschland wird es schon viel mehr genutzt und wir haben jetzt quasi als Unternehmer hier die Möglichkeit, als ja, First Mover Advantage, wenn wir das jetzt schon mehr integrieren, dass wir dann einen Wettbewerbsvorteil haben und vor allen Dingen die nächsten Monate davon natürlich profitieren können, bevor jetzt auch jeder aufspringt. Irgendwann wird es wahrscheinlich so passiert sein. Das ist bei E-Mail-Marketing oder so. Aber da sehe ich quasi, oder da höre ich, was du sagst.
Ganz genau. Und jetzt kommt noch diese Einschränkungen, die das ganze Thema dann nachhaltig macht.
Ja.
Weil für mich ist ja E-Mail-Marketing schon immer ein Graus gewesen. Und für mich ist auch alles, was über SMS funktioniert, extrem schwierig. Und da rede ich jetzt als Konsument,
ja,
als Nutzer. Und unsere Plattform ist darauf ausgerichtet, das machen wir mit all unseren Produkten, sehr userzentriert daran zu gehen. Wir sind eine Company, die sehr, sehr stark produktgetrieben ist und nicht salesgetrieben ist. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, dass Marc ganz früher gesagt hat, Werbung auf Facebook, irgendwie müssen die Server ja bezahlt werden. So. Und dieser Mindset hat sich jetzt auch nicht so ganz zentral verändert. Also alles, was der Usability schadet, aber vielleicht noch hier eine Million, da eine Million extra bringt, wird in der Regel nicht gemacht.
Ja.
Und das Gleiche passiert jetzt auch auf WhatsApp. Also es wäre ja, wie lange haben wir WhatsApp, das sind viele Jahre schon. Ja. Und der Markt hat immer gefragt, hey, wann fangen die denn endlich an, das zu monetarisieren? Und wir haben gesagt, wir könnten da jetzt sofort Ads reinknallen überall, aber dann wird das nicht im Interesse der Nutzer sein. Mhm. Weil du willst in deiner Konversation mit deiner Familie nicht irgendwie noch ein paar Ads dazwischen haben. Also haben wir lange gesucht, was sind denn eigentlich die sinnvollen Anwendungsfälle, in denen eine Monetarisierung sinnvoll ist.
Ja.
So. Und jetzt haben wir ein System geschaffen, was uns in die Lage versetzt, das Produkt zu monetarisieren, den Werbetreibenden oder den Businesses einen wirklich ganz signifikanten Mehrwert zu liefern und den Nutzern einen Wert an die Hand zu geben, der dazu führt, dass sie sagen, ja, okay, das akzeptiere ich, das finde ich gut und das will ich auch. Also dieses Schaffen von Win-Win-Win-Situationen haben wir hier auf dieser Plattform meines Erachtens sehr, sehr gut hingekriegt. Weil was passiert ist, als wir vor 5 Jahren angefangen haben zu sagen, wir vermarkten jetzt Business Messaging. Da gab es einen Run unserer Kunden, die gesagt haben, hey, ich möchte da sofort rein, lass mal machen. Und dann haben wir das Pricing disclosed und dann sagten die, nee, da ist irgendwie das Komma verrutscht, da müsst ihr euch irgendwie vertan haben. Weil jeder ging davon aus, super, jetzt kommen wir endlich weg von der SMS,
ja,
können alles auf WhatsApp schieben, das ist jetzt irgendwie so ein Cost-Saving-Ding, weil auch die Opportunitätskosten rund um SMS sehr hoch waren oder sind. Und dann gucken wir darauf und sagen, nee, das ist ein Premium-Produkt und ist aus gutem Grund ein Premium-Produkt, weil du sollst dir genau Gedanken machen, was schickst du wem? Nutzt du WhatsApp als Massenversandkanal, dann wird diese Plattform so schnell zugespammt, so schnell können wir gar nicht zugucken und damit ist die Akzeptanz der Nutzer nicht mehr da und damit werden auch alle relevanten Metriken verdorben. Also wir haben deutlich höhere Öffnungsraten, wir haben deutlich höhere Conversion Rates in den Messages, in den Marketing-Messages verglichen mit SMS, verglichen mit E-Mail. Wir haben eine Effizienz auch im Kundenservice erreicht, die dann dazu führt, dass mit der Verknüpfung bestimmter Systeme auch die Callcenter signifikant entlastet werden. Das hat ja auch wieder einen Wert fürs Unternehmen. Also du kannst dir, wenn du jetzt mal von dem Funnel zum Lifecycle gehst, von Pre-Sales zum Sales und zum After-Sales und der Retention, kannst du dir eigentlich jeden Bereich raussuchen und dir anschauen, welche Use Cases kannst du entwickeln und jeder Use Case, den du darauf setzt, ist eigentlich aus dem Stand heraus effizienter und besser als das, was du über eine E-Mail oder über eine SMS hinkriegst.
Das ist spannend.
Weil die Akzeptanz eine ganz andere ist.
Ja.
Ne, und das kriegen wir nur dadurch hin, dass wir bestimmte limitierende Faktoren haben. Und limitierende Faktoren sind oftmals dann auch übers Pricing am ehesten darstellbar.
Finde ich total interessant und ich verstehe die Denke. Wenn ich jetzt überlege, also ich finde es total interessant, dass ihr das positioniert zu einem höherpreisigen Invest, sodass weniger, ich sage jetzt mal, Schandluder, also Spam damit getrieben wird. Weil wenn man das vergleicht mit E-Mail, kostet fast nichts. Wir sind alle genervt von Spam-E-Mails, das will keiner haben und vor allen Dingen nicht irgendwie auf WhatsApp.
Genau.
Finde ich einen smarten Move.
Und wenn ich dann mir nochmal genau anschaue, wie arbeiten wir denn mit unseren Kunden, dann ist das genau dieser Aha-Moment, der sehr schnell eintritt. Ne? Also ich habe auch mit Kunden gearbeitet, die gesagt haben, hey, über WhatsApp muss ich jetzt nicht nachdenken, wir machen doch schon WhatsApp seit Monaten. Und ich sage, was macht ihr?
Ja.
Na, wir haben doch da diesen WhatsApp-Channel.
Ja.
Und, ja, gut. Jetzt führen wir die gleiche Diskussion, wie wir sie vor 5 Jahren geführt haben, mit Instagram. Wo jeder gesagt hat, hey, wir machen nur Instagram. Und dann ist doch irgendwann mal verstanden worden, organisch Social Media ist einfach was anderes als Paid.
Ja.
Social.
Voll.
Und ich habe mit Paid Social ganz andere Steuerungsmöglichkeiten, natürlich ganz andere Effizienzhebel, ganz, ganz andere Power, die ich entfachen kann, als wenn ich einfach nur immer wieder einen regelmäßigen Post auf meinem Account in die Welt setze. Das eine geht nicht ohne das andere,
ja.
Das ist auch klar. Aber gleiche Diskussion haben wir jetzt auch wieder. Ich habe hier einen Broadcast-Channel, da haue ich Messages ohne Ende raus.
Der Newsletter.
Und das geht raus und alle, die da irgendwie subscribed sind, empfangen das und das ist doch schön jetzt WhatsApp und das ist doch schön Business Messaging, aber es ist eben nicht. So, und was ist es denn eigentlich und was haben wir denn für unterschiedliche Typen an Messages auf der Plattform? Da sehen wir eigentlich drei sehr zentrale und sehr unterschiedliche Typen an Messages.
Kurze Unterbrechung hier in eigener Sache. Wenn dir der Podcast gefällt und dir Mehrwert stiftet, dann abonniere unbedingt den Podcast. Entweder auf Spotify oder hier auf YouTube, je nachdem, wo du den Podcast anhörst oder anschaust.
Das eine und eine vierte. Die vierte ist die Service Message. Also wann immer ein Kunde mit mir in Kontakt tritt, fragt, sagt man, habt ihr diesen Hoodie auch in einer anderen Größe? Wann sind denn die Farben wieder verfügbar? Sowas. Das sind so die klassischen Service-Messages, die kosten übrigens auch gar nichts. Also wird die Marke angeschrieben, der Händler wird angeschrieben und wird dann zurückgeantwortet, entweder automatisiert, halbautomatisiert oder aus einem Backoffice heraus. Und das ist dann eine Message, die nichts kostet. Und ich habe einen Kontakt zu meinen Kunden. So, und dann haben wir drei Bereiche. Das eine ist das Marketing-Messaging.
Mhm.
Das zweite ist alles im Bereich Utilities. Mhm. Und das dritte ist dann Authentication. Authentication kennt jeder, wann immer wir versuchen oder einen Account irgendwie zusätzlich absichern wollen, wird zunehmend WhatsApp auch als einen Kanal eingesetzt, über den ich dann irgendeinen PIN kriege, einen TAN kriege, um zu bestätigen, dass ich wirklich derjenige bin, der sich gerade in dem Account anmeldet.
Ja.
Macht Sinn, das über WhatsApp zu machen, weil die Menschen WhatsApp sowieso jeden Tag benutzen.
Klar.
Und sowieso jeden Tag die App aufhaben. Und weil es halt so wichtig ist für die Menschen, hat auch keiner die Notifications ausgestellt. Habe ich eine App, dann muss ich immer damit rechnen, dass die Menschen, die meine App nutzen, selbst wenn sie intensiver nutzen, einfach keinen Bock auf Notifications haben. Und dann sind die Notifications ausgestellt. Und dann kann ich ja so viele Nachrichten wie möglich über meine eigene App rausschicken, kostet mich ja nichts. Aber wenn ich die Menschen nicht erreiche, weil sie die Notification ausgestellt haben, dann hilft mir das auch nichts, dass es nichts kostet.
Ja, ja, ja.
So. Und das macht dann auch das Thema Authentification einfacher, weil ich erreiche die Leute immer. So. Das nächste Thema ist Utility. Damit kann ich sehr genau wieder in einen, sagen wir mal, in einen Verkaufsprozess einsteigen. Hier kann ich einen Lead qualifizieren. Hier kann ich vielleicht auch Upselling betreiben. Beispiel, wenn ich sehe, da hat jemand den Warenkorb befüllt, aber ist nicht zum Checkout gegangen. Mhm. Ein Warenkorbabbrecher, ein ganz einfacher Case. Nochmal hinterher, sag mal, wir haben gesehen, da liegen jetzt ein paar Sachen drin, willst du nicht. Und vielleicht hier ist nochmal ein Discount.
Und die sind auch bald ausverkauft, wenn du dich nicht beeilst.
Ich habe irgendwas in eine Merkliste geparkt und jetzt ist das Produkt wieder verfügbar. So. Also verschiedenste Sachen, die man sich so unter diesem Utility-Thema vorstellen kann, wo ich als Marke initiiert eine Service-Benachrichtigung rausschicke. Bis hin zu, Paket ist jetzt verschickt worden, Paket ist jetzt dort und dort. Übrigens, morgen kriegst du dein Paket. Und wenn da irgendwas dabei ist, was dir nicht gefällt, hier ist dein Retouren-Etikett. Das sind alles Sachen, die eher in den Bereich Service und Utilities hinein gehören und die Erfahrung des Kunden einfach deutlich verbessern.
Vielleicht auch noch, um Bewertungen einzusammeln.
So was auch.
Ja. Nachdem ich gekauft habe, vielleicht so 4-5 Tage danach, hey, wie war deine Erfahrung? Klicke hier drauf und hinterlass eine Bewertung auf den Hoodie.
All das gehört so in den Utility-Bereich und ich sage gleich nochmal, warum wir das so differenzieren. Ja. Weil dann der deutlich größere Bereich dann der Bereich Marketing Messages ist. Mhm. Also hier kann ich dann die Plattform nutzen, um meine Nutzer in eine Konversation hineinzubringen, um auf Aktionen hinzuweisen, um der Launch an neuen Kollektionen anzukündigen, um klassisches Marketing zu machen. Und weil das eben ein Thema ist, was sehr schnell ausufert und keiner will 35 Aktionen am Tag in seiner WhatsApp-Inbox haben, ist da auch ein Preistag dran. Also Marketing-Messages sind natürlich die teuersten Messages. Utility, dicker Daumen, kostet ein Siebtel von einer Marketing-Message. Die Service-Messages, also sobald der User es initiiert, kostet gar nichts, solange ich mich dann innerhalb der 24-Stunden-Frist befinde. Also wenn der User mich anschreibt, habe ich 24 Stunden Zeit, darauf zu reagieren und kann darauf antworten und kann dann da auch eine Information noch hinterher schicken und hier nochmal was machen, hier nochmal einen Code nachschicken. Das kostet dann nichts und damit steuere ich dann auch so ein bisschen die Nutzung. Und damit das funktioniert, gibt es so eine Faustformel. Das heißt, die Nachricht, die der Nutzer empfängt, muss relevant sein. Mhm. Sie muss expected sein. Also ich muss natürlich mein Consent gegeben haben. Ich muss auch irgendwie in dem Kontext wissen, dass ich immer gesagt habe, ich möchte diese Nachricht haben.
Wie so ein Double Opt-in?
Sowas. Oder ich war gerade auf der Seite und jetzt kriege ich dann relativ schnell, also wenn ich irgendwie out of the nowhere dann eine Nachricht kriege, das hilft auch nicht, wenn das in Amazon ist, das finden die Leute erstmal nicht.
Ist nicht relevant. So. Wenn ich ein Jahr später eine Message bekomme, hey, die Gummistiefel sind
da
heute im Sale.
Hat irgendjemand denn die Datenbank aufgeräumt und sagt, jetzt schreiben wir die alle mal an, das hilft nichts.
Ja.
Und es muss eben dann auch wieder timely sein, so nennen wir das. Also es muss irgendwie in einem zeitlichen Kontext sein. Ne? Ich bin mit der Marke gerade dabei zu interagieren und dann kriege ich dann irgendwie, sei es auf der Website oder in der App oder. Und dann kriege ich plötzlich eine Nachricht von der Marke, dann passt das für mich. Und das sichert die Akzeptanz dieser Nachrichten.
Ja.
Wir messen das durch ein KPI natürlich, Negative Feedback Rate. Und da gehören ein paar Sachen dazu. Also wenn ich einen Absender blocke, wenn ich die Nachricht nicht öffne, wenn ich auch die Nachricht melde, aber nicht blocke. Also es gibt verschiedene Signale, die dann zusammenkommen. Und all das errechnet dann einen Negative Feedback Score. Und wenn der eine bestimmte Höhe erreicht, dann gibt es eine Warnung an die Brand. Sei mal ein bisschen vorsichtiger. Vielleicht guckst du mal, welche Kampagnen du da jetzt wirklich fährst, damit die Akzeptanz hoch bleibt.
Ja.
So, und damit geben wir auch den Marken ein Instrument in die Hand, auch wirklich zu steuern, dass die Dinge, die dann verschickt werden, auch wirklich nur eine Relevanz haben für die Nutzer.
Verstanden. Gibt es da irgendwelche Best Practices? Also schicke ich als Marke so eine Marketingbotschaft raus, die nur 2, 3 Sätze hat? Schicke ich da ein Longform? Schicke ich vielleicht ein Bild, ein Video? Gibt es da irgendwelche Best Practices?
Ja, es gibt, nennen wir auch relativ früh, aber es gibt viele, viele Best Practices, von denen wir wissen, das funktioniert gut. Das sollte jetzt nicht so ultra lang sein. Mhm. Ich sollte nicht viele Antwortoptionen drin haben. Ne? Wenn ich da irgendwie einen langen Text habe und du kannst dir das machen, jenes machen, 5 Links reingepackt, dann wissen die Nutzer eigentlich gar nichts damit anzufangen. Ne? Es sollte so personalisiert wie irgend möglich sein. Es muss sich auch ein Stück anfühlen, als würden Freunde oder Familie mit mir kommunizieren. Mhm. Also, das ist in diesem Umfeld total okay. Das soll hochgradig personalisiert sein. Der Nutzer sollte erfahren, okay, da weiß jemand, was ich will, wer ich bin und nimmt darauf auch Bezug.
Ja.
Wenn es eine Massenmail ist oder eine Massennachricht, das wird nicht funktionieren.
Um da kurz einzuhaken, was kann ich als Marke alles personalisieren? Vorname, Nachname, gibt es da gewisse Datenpunkte?
Das hängt immer davon ab, was du an Informationen im CRM hast. Also am Ende verknüpfst du ja den WhatsApp Business Manager mit deinem eigenen CRM. Mhm. Und alle Daten, die du da hast, kannst du in der einen oder anderen Form nutzen. Und die kannst du nutzen, um verschiedene Audiences zu erstellen. Du kannst sie nutzen, um verschiedene Ansprachen zu machen. Du kannst personalisierte Visuals erstellen. Du kannst, wirklich, du kannst in der 1-zu-1-Kommunikation, wenn du es ins Extreme steigern willst, in die 1-zu-1-Kommunikation gehen. So, damit sich das wirklich hochgradig personalisiert anfühlt.
Verstanden.
Weil das ist ja etwas, was du template-basiert machst. Und am Ende, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, haben wir dann auch noch die Welt der AI-Bots, die natürlich auch in der Lage ist, dann sehr, sehr personalisierten Content zu erstellen und dafür zu sorgen, dass die Botschaften wirklich genau zugeschnitten sind auf das, was du als Unternehmen und als Marke von deinen Nutzern weißt. Und das jetzt nochmal, die Rolle rückwärts zu machen, warum ist das so wichtig? Ich habe vorhin schon gesagt, Kunden sagen, ich habe doch eine App, warum soll ich jetzt noch Geld dafür ausgeben und die Leute in einer anderen App halten? Eben genau deshalb, weil die App halt natürlich einige sehr klare Use Cases abbildet und einen Großteil der Kunden auch adressierbar macht, aber eben nicht alle.
Mhm.
Und auch das kriege ich ja raus. Ich weiß ja, wer denn die Notifications ausgestellt hat. So, dann kann ich die über einen anderen Kanal angehen. Wer nicht auf meine E-Mails reagiert hat, kann ich das über einen anderen Kanal angehen. Ich habe immer das Problem, zumindest in der Apple-Welt, ich kriege gar keine Daten daraus. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, was machen die denn dort. Also bin ich ja dazu gezwungen, mehr oder weniger, mein CRM, die Daten in meinem CRM auf andere Art und Weise aufzubauen. Und dann ist es natürlich ein wunderbarer Kanal, um aus der Interaktion mit meinen Kunden dann weitere Datenpunkte zu generieren, um dann meine Kunden auch noch personalisierter betreuen zu können.
Ja.
So. Bis hin zu sehr spezialisierten Produktempfehlungen, weil ich genau weiß, wonach hat er vielleicht gefragt, was ist denn überhaupt so sein Set an Produkten, die gekauft werden, was wird angesehen. Und das kann ich natürlich auch immer wieder in diesem Channel, auch im WhatsApp-Channel, noch stärker promoten. Und dann schaffe ich eine Experience für den Nutzer, die dafür sorgt, dass wir deutlich höhere Conversion Rates auch generieren darüber.
Und da möchte ich mal kurz einklinken. Und das, also aus meiner Erfahrung ist es so, je relevanter, je personalisierter die Marketingbotschaft, desto besser konvertiert es meistens. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, im E-Mail-Marketing kann man natürlich auch ein bisschen was personalisieren, so der Vorname, der Nachname, vielleicht das Produkt, was ich im Warenkorb hatte. Aber wenn ich das jetzt ein bisschen weiterdenke auf WhatsApp, wenn ich mir jetzt vorstelle, und vielleicht können wir da auch noch ein bisschen reingehen in das Thema AI auf WhatsApp. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin der Konsument und ich schreibe mit der Marke über WhatsApp und die AI sammelt fleißig die Daten, die weiß, welche Farben gefallen mir, welche Klamotten gefallen mir, interessiere ich mich eher für Socken oder für Unterhosen oder für T-Shirts und sammelt diese Datenpunkte, um mir dann eine super personalisierte Marketingbotschaft zu machen, ist es ja höchst relevant für mich. Mhm. Das heißt, wenn mich dann sowas erreicht, wie zum Beispiel, ich interessiere mich, keine Ahnung, für eine dunkelblaue Hose und ich bekomme dann genau dafür meine personalisierte Message, dann ist das ja sehr, sehr relevant für mich. Das heißt, meine Guards, die normalerweise hochgehen, wenn mir irgendjemand was verkaufen will, sind ja relativ low bis nicht existent, weil es ja voll relevant ist. Also da sehe ich einen krassen Hebel. Wow.
Fairerweise ist das jetzt nicht unique für den Kanal WhatsApp. Ne? Das kannst du in der App auch machen, das kannst du auf deiner Website machen, das kannst du sogar in der E-Mail machen. Der Unterschied ist in der Kombination dieser hohen Relevanz mit der hohen Akzeptanz dieses Kanals. Mhm. Ja? Und nochmal, das ist ein so hohes Gut, was wichtig ist, dass das nicht verspielt wird. Also ich, als Marke kann ich das verspielen. Wir als WhatsApp haben die Verantwortung dafür zu sorgen, dass das, dass die Akzeptanz hoch bleibt durch Qualitätskriterien. Aber ich kann natürlich auch als Marke das verspielen, indem ich das halt unpersonalisiert mache, indem ich sämtliche Regeln missachte und glaube, ey, da ist ein neuer Massenkanal.
Ja.
So, und dann haue ich mal alles raus.
Ja.
Und wer heute hingeht und sagt, zu seinem Chef geht und sagt, ey, wir haben hier was Neues, das wird die Welt verändern und ab morgen haben wir irgendwie, 20.000 neue Kunden, dann hat man damit schon ein Problem, weil damit macht man sich diesen Kanal kaputt.
So. Ja.
Und da muss man auch nicht lange warten, weil da gibt es eben genau diese Qualitätsmechanismen, die dafür sorgen. Aber das ist auch echt jetzt auch keine so verrückte Raketenwissenschaft, dass wenn man da mit gesundem Menschenverstand rangeht und ein gesundes Erwartungsmanagement hat. Ich habe vorhin gesagt, es ist leider Gottes nicht so, dass man WhatsApp einmal anschalten kann und dann läuft das von alleine. Nicht mal mit AI geht das so. nicht mal mit AI kann ich das komplett alleine laufen lassen. Ich muss sehr nitty-gritty daran gehen, um zu schauen, was mache ich, warum mache ich es, was ist mein Use Case, was ist meine Zielstellung dafür und wie gehe ich denn mit den einzelnen Elementen um und wie optimiere ich auf die einzelnen Elemente. Wenn ich das aber mache, dann gibt es fast schon die Garantie, dass das unendlich erfolgreich sein wird. Mhm. Also wir haben so viele Kampagnen in unterschiedlichsten Märkten und stellen fest, wow, da haben wir teilweise Conversion Rates, die um 20 Prozentpunkte hochgegangen sind, weil wir feststellen, okay, da ist eine kleine, aber eine super klar umrissene Audience und damit habe ich dann auch Erfolg.
Ja, also alles, was mega spannend, also viel, was ich jetzt raushöre, ist das Thema Relevanz, dieser Begriff Relevanz. Und es muss hier an der Stelle kurz eine Story erzählen. Ich war mal vor einigen Jahren auf so einem Event, ja, so Networking und mit Unternehmer und so weiter. Da habe ich mich mit einem ganz nett unterhalten, wir haben Nummern ausgetauscht und eine Woche später kamen so Massen-WhatsApp-Messages, nicht personalisiert und total werblich, so hey, gibt hier eine große Opportunity, Krypto-Investment und hier ist der Link. Und das hat er genau zweimal gemacht, dann habe ich ihn blockiert, weil es einfach nicht relevant ist und nicht personalisiert. Und das ist, was ich jetzt so ein bisschen raushöre, was man mit WhatsApp nicht machen sollte.
Es ist genau das. Ich habe in meiner WhatsApp-Liste genau auch einen Partner,
ja,
den ich immer blockieren kann, weil es ein Partner ist. Und ich den dann bei nächster Gelegenheit dann auch nochmal persönlich darauf hinweise,
ja,
nee, das will ich gar nicht.
Ja.
Ich werde deine LinkedIn-Posts nicht liken und ich werde nicht dafür sorgen, dass das irgendwie eine größere Reichweite bekommt, ja, weil ist auch gar nicht meine Aufgabe. So, und also genau das ist es und das kann man runterbrechen auf jede Marke, ob das ob das eine kleine Pommesbude ist, ob das ein großer CPG-Konzern ist, für jeden funktioniert das gleich, dass ich schauen muss, wie generiere ich diese Relevanz.
Mhm. Mega. Was mich jetzt noch interessiert, also wir haben jetzt über Use Cases gesprochen, die applyen natürlich auch sehr für E-Commerce. Mhm. Ja. Wie kann man das praktisch umsetzen? Du hast gesagt, man braucht ein CRM, braucht man irgendwie ein Tool, um WhatsApps zu verschicken? Mache ich das aus dem Meta Ads Manager? Können wir da ein bisschen reingehen?
Ja, also CRM ist hilfreich und sinnvoll. Das kann ganz klein, es kann ein Open-Source-System sein, es kann am Ende auch ein Salesforce oder ein SAP sein. Das, was da ist, wer E-Commerce betreibt, hat in der Regel eine irgendwie geartete CRM-Lösung. Und das, was wir ganz oft empfehlen, ist für den Start sich einen Partner zu suchen. Wir haben sogenannte BSPs, Business Service Provider. Da jetzt wirklich ein paar zu nennen, das ist so ein Superchat, das ist ein Charles, das ist ein 360-Dialog, so verschiedenste Partner, je nachdem, in welche Richtung das gehen soll. Will ich eher ins Marketing, will ich eher ins Utility-Thema einsteigen, will ich eher vielleicht auch so ein Authentication-Thema haben. Wie groß bin ich, was habe ich denn für eine Infrastruktur, welche Systemanbindungen sollten von Haus aus schon da sein. Also da muss man schon ein bisschen Research betreiben, da helfen wir auch gerne bei, um dann das richtige Set an Partnern auszuwählen. Und über den Partner lässt sich dann sehr, sehr schnell die erste Kampagne für den ersten Use Case aufsetzen. Das ist eine Sache, die eigentlich in 1-2 Tagen möglich ist. Ich muss einen Account aufsetzen, ich muss den verifizieren lassen als Unternehmensverifizierung und dann kann ich im Grunde auch sofort loslegen. Also das geht sehr schnell und das Entscheidende ist tatsächlich, was ist mein Use Case, mit dem ich anfangen will?
Mhm.
Und warum ist das? Also mein Use Case, mit dem ich anfangen will, ist es der Use Case, dessen Lösung mir die größten Sorgen nimmt? Ist es ein Use Case, der am schnellsten umzusetzen ist? So, also die Fragen sind alle legitim, die muss man sich vorher stellen und dann muss man das auch priorisieren. Wir machen das sehr gerne mit unseren Kunden in so sehr, sehr hands-on Workshops, um zu sagen, hey, wir gucken uns jetzt mal den Lifecycle an. Wir gucken jetzt mal jede Phase in diesem Lifecycle an und schauen mal, was habt ihr denn gerade für Probleme, die gelöst werden können? Ich will jüngere Leute erreichen. Ich will meine Warenkorb-Abbrecherquote reduzieren. Ich will die Frequenz der Bestellungen erhöhen. Ich will mehr Leute in die App reinkriegen. Ich will, also unterschiedliche Sachen. Ich will mein Callcenter, mein Customer Care ein bisschen entlasten. So. All diese Sachen sind möglich. Dann fangen wir an zu priorisieren. Was ist denn wichtig, aber auch was ist schneller umzusetzen? Und dann suchen wir uns 3 Cases raus und dann werden die durchgeplant. Durchplanen heißt, was wird der Entry Point sein? Ich muss mir ja die Frage stellen, wann fängt denn die Konversation an?
Ja.
Also wo, an welcher Stelle gebe ich denn dem Kunden die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten? Oder wo? An welcher Stelle weiß ich denn vom Kunden, dass er einen Bedarf hat?
So. Kannst du da mal vielleicht so ein E-Commerce-Beispiel nennen? Ist es dann irgendwie so im Onlineshop ein Pop-up oder wie?
Es kann ein Pop-up sein, es kann in einer Bestellbestätigung ein QR-Code sein, es kann natürlich auch eine Kampagne sein, so eine sogenannte Click-to-WhatsApp-Kampagne sein, wo wir sagen, hey, wir haben eine neue Kollektion, so. Wollt ihr vielleicht das mal ausprobieren? Sowas, neue Produkte. Ich kann es in meiner gesamten Kommunikation machen. Das ist etwas, was wir zum Beispiel in Lateinamerika ganz oft sehen, dass ganz viele QR-Codes auf den Billboards zu sehen sind.
Ne? Krass.
Wenn ich nach Brasilien komme, dann sehe ich eigentlich auf jeder Verpackung einen QR-Code, über den ich dann mit dem Hersteller über WhatsApp in Kontakt treten kann. Ja. Sowas, ne? Der gute alte QR-Code, von dem wir lange Zeit nicht wussten, wofür brauchen wir das,
genau.
Bis dann irgendjemand auf die Idee kam, wenn man das jetzt mal mit der Kamera zusammenbringt, dann scheint da was Großes bei rauszukommen und auf einmal ist der QR-Code, der schon längst tot war, plötzlich wieder etwas, was unheimlich hilfreich ist. So, also die Entry Points definieren, dann definiere ich, wie sieht denn der Flow aus, also welches Template benutze ich denn? Da haben wir verschiedene Template-Möglichkeiten. Wie gestalte ich das Template? Welche Fragen stelle ich? Es soll ja eine Konversation sein. Ne? Es ist jetzt nicht, ich zimmer da jetzt keine Website auf einen kleinen Screen, der denn in so eine WhatsApp-Konversation hineinpasst. Das funktioniert so nicht, sondern es müssen verschiedene Antwortoptionen gegeben werden und dann führe ich den Nutzer durch ein Gespräch mit verschiedenen Möglichkeiten, die ich beantworten kann. Und dann definiere ich, was ist mein Ziel. Also was ist der Conversion Point?
Ja.
Ist es jetzt ein Lead? Ist es eine Bestellung? Ist es
eine Bewertung?
Download eines Labels, eine Bewertung, alle möglichen Sachen. So, und dann habe ich das einmal aufgesetzt und dann gehe ich dann sofort ins Prototyping, baue das Template damit, Text ein paar Sachen, guck, welche Visuals ich dann verwende, binde vielleicht einen Katalog ein, habe meine Produktdaten, die ich jetzt sowieso für den Shop habe, binde die mit ein, auch das ist möglich. Wir haben in Indien haben wir ein ganzes Supermarktsortiment für WhatsApp enabled, sodass die Menschen dann über eine relativ stringente Nutzerführung und dann auch Frage antworten. Denn sehr schnell dahin kommen, dass sie ihre Produktkategorien dann abrufen können und dann aus der WhatsApp-App heraus ihre Lebensmittel bestellen können.
Das ist cool.
Und das ist in Deutschland noch nicht verfügbar, weil wir jetzt nicht glauben, dass das jetzt schon der richtige Markt dafür ist. Aber wenn ich mir eben anschaue, was global so machbar ist, dann ist das schon etwas, wo ich sage, okay, da ist ein geschlossenes System. Da können sich auch unsere Retailer hinentwickeln. Also das ist ja etwas, was, glaube ich, sehr, sehr deutschlandspezifisch ist, der Erfolg der digitalen Flyer, die wir in Deutschland haben. Hatte keiner unserer Entwickler auf der Bingo-Karte, dass in Deutschland Retailer sitzen, die ihre Papierflyer in WhatsApp hineinpacken und da an ihre Kunden verschicken.
Ach, das ist ja witzig. Flyer funktionieren bis heute. Ich war vor 2 Tagen bei meinem Friseur und habe mich gefragt, warum habt ihr da einfach so 50 Kartons? Und dann hat er gesagt, so ja, das ist Flyer-Werbung. Oh. Da habe ich gesagt, funktioniert das überhaupt? Ja, so unser bester Kanal.
Ja, also auch für die Supermärkte, die haben festgestellt, jetzt ist das nicht so nachhaltig, so viel Papier zu bedrucken und ist auch echt teuer. Lass uns das jetzt mal digital distribuieren und das funktioniert sensationell gut.
Geil.
Jetzt würde ich sagen, okay, kann man mehr machen.
Ja.
Also jetzt einfach nur den Flyer da reinzupacken, ist jetzt
vielleicht unkreativ,
aber da ist noch Luft nach oben.
Ja.
So. Aber es ist halt für die Händler ist das ein unheimliches Effizienzpotenzial. Geil. Die Akzeptanz ist hoch, die Leute wollen das, die nutzen das, die klicken sich dann da durch und gucken sich das an und gehen damit dann in den Supermarkt.
Ja.
Erste Aufgabe erledigt. So, jetzt kann man das irgendwie nochmal bestellbar machen, jetzt kann man dafür sorgen, dass dann das auch nochmal, das Angebot nochmal personalisierter ist, weil ich muss mich jetzt nicht, also ich bin aus dem Alter raus, wo irgendwie Babynahrung für mich dann interessant ist, insofern brauche ich das auch im Flyer nicht und so. Aber da kommen die hin und das passiert. Aber das sind so Sachen, wo ich mir wirklich dann auch in diesem Flow dann nochmal Gedanken machen muss, was ist denn der Conversion-Punkt und wie baue ich das dann auf und wie granular variabel habe ich denn auch diese Templates. Und das habe ich einmal aufgesetzt und dann geht's los. Wichtig ist, ich brauche die Permission der Nutzer. Ich brauche diesen Entry-Point. Ich brauche, wenn ich meine Datenbank nutze, mein CRM nutze, brauche ich schon allein aus GDPR-Gründen, brauche ich die Einwilligung der Nutzer, dass ich WhatsApp als Kanal spielen kann, dass ich die Telefonnummer benutzen kann. Wenn das sichergestellt ist, dann los, ausprobieren, gucken, wie die Leute reagieren. und dann daraufhin wieder optimieren.
Ja.
Und optimieren heißt, ich kann den Flow optimieren, ich kann die Entry Points vorne hin optimieren, um dafür zu sorgen, dass wirklich klar ist, es ist die Permission,
ja,
die ich gegeben habe. Daraufhin kriege ich jetzt die Information.
Du hast vorhin gesagt, 20 Steigerungspunkte bei einer Conversion. Hast du irgendwie Zahlen da? Können wir so ein bisschen über Zahlen sprechen? Welchen Impact hat das? Vielleicht auch als Marketingkanal, kann man da irgendwie Return on Invest durchschnittlich sprechen? Hast du da irgendwie Zahlen?
Ich hab Zahlen. Also wir reden bei Conversion 20% Steigerung in Einzelfällen. So. Und wir haben irgendwie in bestimmten Kampagnen, der Return on Ad Spend ist um 20% nach oben gegangen, sowas in dieser Größenordnung. Die Zeit im Callcenter ist signifikant reduziert worden. So. Es hilft nicht so viel, wenn ich jetzt mit diesen Durchschnittswerten argumentiere, weil Durchschnitt ist halt ein Durchschnitt. Und da haben wir Ausreißer nach oben. Wir haben aber auch Kampagnen, wo wir sagen, okay, das war jetzt nichts. Das ist ja in jeder Form von Kampagne so, dass ich gute und schlechte Kampagne habe.
Klar.
Und dann geht es halt darum, das dann auch wirklich zu optimieren. Deswegen ist auch tatsächlich meine Empfehlung, mit einem einfachen Use Case zu starten, zu gucken, was bringt mir das, und dann zu skalieren.
Ja.
Und auch zu diversifizieren. Also breitere Use Cases, andere Use Cases dazu zu packen, wenn ich einmal merke, okay, das scheint zu funktionieren. Ich habe vor 3 Wochen mit einem Kunden gesprochen, der hat gesagt, läuft bei uns nicht. So, holen wir da rein, was habt ihr denn gemacht? Ja, wir haben eine sehr exklusive Zielgruppe, Beratungsding. So. Und kam heraus, die Zielgruppe an sich war schon relativ klein. Natürlich war der Flow ein Flow mit verschiedenen Medienbrüchen. Mhm. Das heißt, die Grundgesamtheit war so klein, dass man dann jetzt auch nicht von einer statistischen Signifikanz reden kann. So, daraus dann die ersten Erfahrungen zu ziehen und dann zu sagen, das funktioniert nicht, ist nicht ganz so schlau.
So wie, also, ich habe 5 Euro auf diese Ad ausgegeben, wo ist der Sale?
So, genau das ist so das Prinzip. Klar, ja. Ich muss jetzt nicht sofort irgendwie 20.000 Euro da ausgeben, ja, und ich muss jetzt auch nicht sofort 3 Millionen Leute da dabei haben, weil dann kommt man genau dahin, dass es so ein Massenversandthema, mhm, ist. Also wir empfehlen schon immer, eine kleine Zielgruppe, eine kleine Audience zu bespielen, um das zu testen, aber darf halt auch nicht zu klein sein. Und auch der Use Case, also das gesamte Konzept dieses Use Cases war schon so eng umgrenzt, dass das halt auch nicht wirklich eine Blaupause sein, ja, konnte oder als Pilot nicht wirklich, ja, taugte. Und deswegen ist auch da wieder unsere Empfehlung, macht's mit einem Partner. Also, mhm, ja, klar, jeder kann das selber machen, aber es gibt gar keinen Mehrwert da drin, das irgendwie selber zu machen und direkt mit WhatsApp zu arbeiten. Wir haben viele Partner, die das mit ganz, ganz vielen, vielen Kunden schon machen. Die wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert und können einem einfach helfen, Fehler zu vermeiden.
Ja.
Das Schlimmste, was halt nur passieren kann, ist, aufgrund der ganz vielen Überlegungen, die ich dann anstelle, ist das der richtige Use Case, ist das der richtige Kanal für mich, es einfach nicht zu machen.
Ja.
Also da würde ich sagen, loslegen, ausprobieren, auf Misserfolge sich einstellen. Ich würde immer erst mit einem Utility Case beginnen.
Mhm.
Ich würde nie sofort mit Marketing im großen Volumen beginnen, sondern erst so mit so einem Service-Ansatz.
Also vielleicht zum Beispiel im E-Commerce so Warenkorbabbrecher, Post-Purge ist ja super easy. Und
der einfachste Case, ja, der sofort einen positiven Impact auf meine Ergebnisse bringt, den Kunden hilft,
ja,
und damit dafür sorgt, dass wir sofort ein Gefühl für diesen Kanal bekommen und für die Dynamik in dem Kanal. So.
Ja.
Und wenn das aufgesetzt ist, wenn es funktioniert, dann kann ich mal gucken, okay, jetzt gehe ich mal an die Warenverfügbarkeit ran. So, dann gehe ich vielleicht nochmal an ein Beratungsthema ran, Größenberater und so weiter. Jetzt kann ich mich dann vielleicht auch nochmal an ein bordgestütztes System herantrauen, wenn ich dort die richtigen Daten zur Verfügung stelle, um den Bot dann auch anlernen zu können. Ich habe zum Beispiel letzte Woche einen Case gesehen, wo über WhatsApp Recruiting-Kampagnen gefahren werden.
Ach, okay, ja. Krass.
Hatte ich auch nicht gedacht, dass das jetzt so ein Erfolgscase ist, aber gerade so in Bereichen, wo du wirklich viele Leute, also Verkäuferinnen, Verkäufer, IKEA macht das zum Beispiel wahnsinnig erfolgreich. Also, die suchen sich für all ihre Häuser auch über WhatsApp geeignetes Personal.
Ja, mega.
Also, dann hast du einen ganz einfachen Application-Prozess und bist dann da in dem Flow drin.
Ja. So,
weil du natürlich an bestimmten Stellen, wo du einen Mangel an Fachkräften hast, wo du einen Mangel an Personal hast, musst du es den Menschen so einfach wie möglich machen.
Klar.
Und dann ist auch Recruiting etwas, was darüber sensationell gut funktioniert. Ja. Also verglichen mit dem, was ich sonst dann über, ich sehe, als ich hier durch München gegangen bin, so viele Plakate, wo eben einfach auch Personal gesucht wird.
Ja.
Wenn ich das vergleiche mit einem Großflächenplakat und das, dann ist doch völlig klar, was effizienter ist.
Ja, klar. Voll. Mega. Ich blicke ein bisschen hier auf die Uhr. Wir werden nämlich jetzt gleich noch die Community-Fragen auch beantworten. Um das Thema Business Messaging, WhatsApp abzuschließen, gibt es noch irgendein Thema von deiner Seite, was wir besprechen sollten?
Ich glaube, dass das Entscheidende ist für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es wird ein Thema sein, was nicht mehr weggeht.
Mhm.
So. Wer jetzt anfängt, hat den Vorteil, früh dabei zu sein, erste Fehler zu machen, aber dann ein sehr robustes Setup aufzubauen in der Phase, wo andere dann vielleicht dann auf den Zug aufspringen und dann genau diese Fehler machen.
Ja.
Also diesen Vorteil des frühen Beginns, den sollte man mitnehmen. Es ist einfach, das aufzusetzen. Es ist technisch überhaupt gar nicht anspruchsvoll. Ich brauche natürlich bestehende Systeme, jeder hat Systeme, die sind vergleichsweise einfach anbindbar über APIs. Wir haben viele Partner, die das nutzen. So. Dann ist es für mich wichtig zu sagen, die Best Practices müssen berücksichtigt werden. Und das nochmal eine hohe Relevanz. Es muss zeitlich passen. Die Nachricht, die der Nutzer empfängt, muss in einem zeitlichen Kontext sein. Und ich muss die Permission haben. Es muss expected sein von dem Kunden. Wenn ich diesen Kanal einsetze als Streumedium, dann mache ich was falsch.
Ja.
So, und wenn ich dann einen Weg finde, diese personalisierten, erwarteten, zeitlich abgestimmten Messages zu verschicken, dann habe ich im Grunde schon gewonnen.
Ja.
Also Beispiel, Philipp Westermeier, jeden Freitag, nahezu zur gleichen Zeit. Ich habe gar keine Uhr. Ich weiß, okay, jetzt ist der Freitag fast rum.
Ja.
Philipp hat seine drei Lesetipps geschickt. So, das ist etwas, woran man sich, ist ein Best Practice, woran man sich wunderbar orientieren kann. Und damit kann man spielen, in jedem Bereich. Business Messaging und auch Messaging auf WhatsApp ist etwas, was für jede Industrie, für jede Kundengröße funktioniert. Nicht jeder hat den gleichen Use Cases.
Ja.
Und ich muss wirklich ins Detail reingehen, ich muss im Detail optimieren. Aber wenn ich das mache, ist der Erfolg garantiert und die Wachstumsraten, die ich damit erzielen kann, sind enorm.
Und wenn ich noch sehe, was, wie eingangs schon gesagt, in anderen Ländern bereits umgesetzt wird mit WhatsApp, da haben wir in Deutschland noch ganz viel Luft nach oben. Das heißt, ich würde auch sagen, absolute Opportunity gerade.
Also wir haben es jetzt in dem letzten Earnings Report, haben wir ja auch Zahlen bekannt gegeben. Wir machen mit Business Messaging global annualisiert 2 Milliarden Dollar Umsatz.
So. Krass, ne?
Also ist man jetzt schon in einer sehr guten Gesellschaft.
Ja.
Und wenn ich dann wieder davon ausgehe, dass Deutschland jetzt nicht gerade der Vorreitermarkt ist, dann kann man sich da ungefähr vorstellen, was für ein Potenzial da drin steckt. Mhm. Die es machen, machen das nicht, weil sie nicht wissen wollen mit dem Geld, sondern weil sie das als eine Form von effizienter Kontaktpflege betrachten und darüber dann ihren Marketingmix abrunden können.
Ja. Und wenn ich jetzt so unsere Kunden so anschaue im E-Commerce, dann sind auch oft die Brands, die am erfolgreichsten sind, immer die, die am frühzeitig, die nicht die ersten vielleicht, aber vielleicht auch die ersten, aber frühzeitig in etwas rein sind und dann diesen First-Mover-Advantage voll mitgezogen haben und so eine Chance ist jetzt auch wieder da.
Ich würde es nicht verpassen wollen, ich würde das ausprobieren und wir sind wirklich gespannt, auch wenn ich eventuell neue, sagen wir mal, ich nenne es ja immer den Rewe-Case nochmal duplizieren, ne? Also auf die Idee, einfach so einen Flyer zu verteilen über WhatsApp,
ja,
kommt man sofort nicht. Man denkt, vielleicht ist es zu einfach, aber genau das funktioniert. So. Und da gibt es ganz viele Use Cases, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben,
ja,
die plötzlich funktionieren. Und damit habe ich dann ein Upside für mein Business, von dem ich vorher nicht gerechnet habe, dass das irgendwie kommt. Meine Kunden mögen das. Und dann kann man darüber skalieren.
Also ein Use Case, der mir jetzt noch einfällt und vielleicht können alle, die jetzt gerade hier zuschauen oder anhören, unten in die Kommentare reinschreiben, ob das was wäre. Sowas für unseren Podcast. Wenn wir solche Interviews veröffentlichen, dass es dann eine WhatsApp gibt, vielleicht ist das ja auch ein spannender Use Case.
Klar, also man kann da auch eine Form von Interaktion reinbringen.
Ja.
Man wird dann schnell auch an diese Grenzen kommen, zu sagen, okay, ich habe dort ein Volumen an Fragen, an Konversationen, die auch bearbeitet werden müssen. Ne? Im Sinne von, es muss timely reagiert werden.
Ja.
So, das muss auch abgedeckt sein. Man muss dann nochmal Freitagabend dann da sitzen und dann schnell mal antworten, weil sonst ist das Zeitfenster dann auch wieder zu. Aber auch das lässt sich ja dann auch technologisch lösen.
Absolut. Ne?
Und wir stehen jetzt genau an dieser Schwelle, wo es auch akzeptiert ist, ne? dass ich nicht immer nur mit einem Menschen kommuniziere.
Ja.
Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, ich muss natürlich auch den Menschen die Möglichkeit geben, aus diesem Loop aussteigen zu können.
Mhm. Ja?
Also eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit einer Bank, mit dem Neobroker, ich hatte ein Problem und das wurde einfach nicht gelöst. Für mich war es ein total simples, einfaches Problem, aber es wurde nicht gelöst. Und ich habe immer wieder mit dem Support geschrieben und ich merkte, okay, das war eine sehr menschliche Reaktion, aber es war halt einfach ein Bot.
Ja.
So. Und ich habe dann immer wieder die gleiche Antwort von dem Bot bekommen und ich bin aus dieser Schleife nicht rausgekommen. Und auch das ist etwas, was ein Best Practice ist. Ich muss, vielleicht nicht beim ersten, zweiten Mal, aber dann beim dritten Mal, wenn ich merke, das ist redundant, ich muss die Möglichkeit geben, dort rauszugehen. Ich muss dann auch hier und da nochmal einen Menschen haben,
ja,
der sich dann mit diesen vielleicht 3, 4, 5% der Fälle beschäftigt, die jetzt nicht mehr durch einen Bot gelöst werden können. Das gibt es immer, es wird es auch immer geben.
Mhm.
Und diesen Exit muss ich auch nochmal anbieten, sonst ist die Frustration halt einfach
da. Absolut. Ja, mega. Sehr, sehr cooles Thema. Vielen Dank für den ganzen Insight, für den Deep Dive in Business Messaging. Und ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zum zweiten Teil.
Ich bin gespannt.
Ich habe 7 Fragen mitgebracht von den 30, die wir da bekommen haben. Und auch wenn jetzt von euch Zuschauern oder Zuhörern Fragen entstehen, gerne unten in die Kommentare gehen wir drauf ein, beantworten eure Fragen. Und ich habe hier auf meinem Handy habe ich jetzt mal 7 Stück, die relevant sind, mitgebracht.
Mhm.
Sind querbeet und ich bin gespannt, was du sagst. Die erste Frage ist noch ganz leicht so zum Einstieg. Die richtet sich jetzt so ein bisschen an alle, die vielleicht jetzt gerade noch am Anfang stehen, die jetzt gerade vielleicht ein Produkt entwickelt haben oder eine Dienstleistung, die sagen, hey, ich möchte mit Meta-Ads starten. Die Frage, die eingereicht wurde, lautet wie folgt. Wie sollte man als Gründer mit Meta-Ads starten? Was muss man alles beachten? Was würdest du sagen? Große Frage, I know.
Meine Tochter würde jetzt sagen, Papa, das ist ja so eine 6-7-Frage. ich versuche es mal so konkret wie möglich zu machen. Also erstmal Meta und die Meta-Plattformen sind jetzt auch kein Zauberinstrument. Das heißt, grundlegend vorher muss ich erstmal ein Produkt haben, was einen guten, wir reden ja immer vom Product-Market.
Ja.
Das wird man mit einer guten Kampagne nicht lösen können, wenn das Produkt schon nicht stimmt. Also, gehen wir davon aus, dass es da. Dann würde ich sagen, einfach machen. Einfach machen, einen Ad-Account eröffnen und dann loslegen. Das Schöne ist, ich brauche nicht viel, ich brauche auch nicht viel Budget. Ich kann loslegen. Ich würde sehr stark auf die verschiedenen Automatisierungstools, die wir ohnehin in der Plattform bereitstellen, setzen. Und gehe ich heute daran, habe ich natürlich gegenüber einem Meta oder einem Facebook von vor 5 Jahren massive Vorteile. Ne? Da musste ich sehr genau gucken, was für eine Kampagnenstruktur habe ich.
Targetierung.
Wie ist jetzt alles. Kampagne, Ad, wie funktioniert das, welches Targeting? So. Das muss ich alles nicht mehr machen. Ich kann eigentlich 3, 4 Entscheidungen treffen und dem Algorithmus ganz viel Verantwortung überlassen. Ich würde von vornherein auf diese Diversifizierung setzen. Das heißt, sowohl was die Werbemittel angeht, also ob ich jetzt Video, Static habe, als auch was die Kreation angeht. Ne? Also viele verschiedene Varianten einsetzen, da haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, wie wichtig das ist, um dem, jetzt mal ein bisschen despektierlich zu sagen, um dem Algorithmus ein bisschen was zum Spielen zu geben. Um dem Algorithmus die Chance zu geben, Dinge auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert insgesamt gut und was funktioniert für welche Audience gut. Und wenn ich das mache, dann kann ich auch mit relativ kleinen Budgets sehr schnell sehr erfolgreich sein und kann dann auch skalieren. Ich würde es nicht von Anfang an übertreiben. Ich kriege oft von unseren Agenturen dann irgendwie so das, so die Frage, Mensch, haben wir gerade einen neuen Kunden, einen neuen Account, lass uns den mal jetzt ganz schnell hochskalieren. Yeah. So, kommen wir dann an so Fragestellungen wie, das Daily Spend Limit ist ja so niedrig, wir können ja gar nicht so viel ausgeben, wie wir wollen. Ist aus gutem Grund ist das so. Ne? Ja. Ist ja nicht so, dass wir jetzt ein Schild rankleben wegen Reichtum geschlossen und wir wollen das Geld nicht haben, sondern es macht ja Sinn, dass man erstmal auch einen neuen Ad-Account, dass der Algorithmus auch erstmal versteht, was steckt dann dahinter, welche Produkte werden dann beworben, an welche Audience kann man sich denn mit diesen Sachen wenden und dann lernt das System. Und wenn ich dann merke, wenn das System merkt, okay, da ist immer Geld da, da haben wir auch Conversions, die Performance ist im sehr guten Rahmen, funktioniert gut, dann skaliert sich das System hoch, dann geht auch das Daily Spend Limit weg es erhöht sich. Und dann habe ich eine automatische Möglichkeit zu skalieren. So. Creative Budget Optimization oder Campaign Budget Optimization ist ein Instrument, oder Advantage Budget Optimization, wie es jetzt heißt, ist ein Instrument, was ich immer einsetzen würde. Weil schon auch, wenn ich verschiedene Produktkategorien habe, die vielleicht sehr, sehr unterschiedlich sind, macht es Sinn, auch mit verschiedenen Ad-Sets zu arbeiten. Und wenn ich dann auf einem Campaign-Level ein Budget definiere, dann hilft es dem Algorithmus, auch Budgets dann zwischen den verschiedenen Produktkategorien hin und her zu schieben. Und damit habe ich eine Liquidität innerhalb der Kampagne, die mir natürlich auch hilft bei der Skalierung.
Ja, wenn ich jetzt überlege, ich habe meine erste Facebook-Ad damals vor 11 Jahren geschalten. Wenn ich den Ad-Account vergleiche damals zu heute, ist es heute viel einfacher geworden, irgendwie Kampagnen zu schalten. Also da braucht man jetzt kein krasser Media-Buyer zu sein. Das kann wirklich auch jeder machen. Und ich gebe dir da absolut recht. wie man da startet. Man kann super klein starten, muss keine 10.000 Euro am Tag Budget haben oder sowas, gar nicht.
Also ich merke das natürlich auch mal, das wirkt dann schnell wie so eine Blackbox.
Ja.
Und man stellt sich ja dann schnell die Frage, oh, die Performance ist ja gar nicht so, wie ich mir die erwarte. Naja, was auch immer ihr da macht, ihr macht es ja falsch. So. Mhm. Und dann muss man immer auch noch ein bisschen tiefer einsteigen und schauen, macht jetzt der Algorithmus das falsch oder ist vielleicht irgendetwas an dem Input so, dass der Algorithmus gar nicht anders kann, als es nicht auszuliefern. Ne? Wenn ich, ein einfaches Beispiel, ich bin ja auch schon ein paar Tage älter, wir haben früher mal von der Textbildschere gesprochen, wenn wir so werbetheoretisch da uns Anzeigen angeschaut haben, als wenn der Text und das Bild völlig unterschiedliche Aussagen haben, ne? Und das den Betrachter einfach dann nur verwirrt. Das hat man ja heute auch in bestimmten Ads. Und dann kann das natürlich auch nicht gut performen, weil die Menschen nicht wissen, was sollen sie denn mit dieser Botschaft jetzt anfangen? Was ist jetzt der Call to Action? Wenn ich also das nicht gut aufgesetzt habe, dann kann die Performance nicht gut funktionieren. Und da habe ich immer noch die Möglichkeit, das zu optimieren. Also den Input zu optimieren, das ist wichtig. Deswegen ist mein Mantra immer wieder eine hohe Varianz, eine hohe kreative Varianz, eine hohe Formatvarianz, möglichst viel bereitstellen. Dann wird auch immer etwas dabei sein, was gut funktioniert.
Ja, ja, ja.
Und dann ist es nicht die Blackbox, die für eine schlechte Performance sorgt, sondern dann wird auch in dieser Blackbox immer ein Gewinner dabei sein oder im Optimalfall mehrere Gewinner. Und die werden dann auch skaliert und dann wird auch das Ergebnis langfristig gut sein.
Und an der Stelle kann ich auch nochmal unser Interview von letztem Jahr mit hier empfehlen, weil da bist du sehr tief auch in das Thema Creative Diversifikation rein. Deswegen an den Fragesteller gerne auch dieses Interview nochmal anschauen. Da hat der Michael alle Insights ausgepackt. Ich komme mal zur nächsten Frage, die wird auch spannend. Jetzt geht es nämlich in Richtung künstliche Intelligenz. Mhm. Und zwar gefragt wurde, wann kommen AI-Video-Varianten von Meta, also analog zu den AI-Fotos, und wann kann man direkt bei Meta Creatives erstellen?
Man kann es im Grunde jetzt schon. Mhm. Man kann, wir haben ein paar rudimentäre Sachen im statischen Bereich. Wir haben auch schon spannende Video-Möglichkeiten. Jetzt kommt so ein Aber. Die sind teilweise noch nicht für Europa und damit auch nicht für Deutschland verfügbar. Wir haben viele Tests in den USA, in anderen Märkten. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit AI-Regulierung zu tun. Sobald wir diese Features auch nach Europa ausrollen können, werden wir das machen. Sie sind schon da, sie werden immer weiter optimiert, sie werden auch immer besser, wirklich beeindruckend, wenn nicht sogar manchmal beängstigend besser, was möglich ist. Es wird kommen. Wird es morgen kommen? Wird es in 5 Wochen kommen oder erst in einem halben Jahr? Ich kann es nicht sagen. Ich kenne die Pläne nicht. Ich würde aber nicht darauf warten. Wir haben viele externe Tools, die dafür nutzbar sind. Jeder, der wartet, verliert halt einfach Zeit, die sinnvollerweise in Business-Erfolg umgemünzt werden könnte.
Meta hat ja auch Manus AI gekauft. Das war ganz spannend, als ich gestern in meinem Instagram war. Und ich war, glaube ich, bei den Insights zu meinem Profil auf Instagram. Mhm. Und da war ganz neu, das habe ich noch nie gesehen, ein Call to Action zu Manus integriert. Mhm. So nach dem Motto, lass Manus dein Content analysieren und eine Social-Media-Strategie entwickeln. Ich so, wow, krass, was ist das denn? Was geht denn jetzt bitte ab? Und da habe ich draufgeklickt und dann ging's zu der App rüber. Also ich merke auch, dass da Meta anfängt, viel zu integrieren.
Also Manus ist, ich bin einer der größten Manus-Fans. Ja. Was das für uns auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden an Effizienzgewinn bietet. Es ist wirklich faszinierend. Einfach die Darstellungsmöglichkeit. Ne? Ich kann Dinge analysieren und bekomme unheimlich viel Content Aber man schafft es eben auch dann relativ schnell, den zu visualisieren und in einer Form aufzubereiten, der auch wirklich dem Verständnis hilft.
Das ist ja die perfekte Idee für unsere nächste Podcast-Episode, Manus Deep Dive.
Ja, wir können mal die verschiedenen AI-Hacks, ja, die notwendig sind, um wirklich erfolgreiche Kampagnen aufzusetzen.
Ja, super gerne. Absolutes Passion-Thema.
Ja.
Alright, ich komme zur dritten Frage. Das greift so ein bisschen auf unser Interview von letztem Jahr auf. Und zwar, wie wichtig ist die Kampagnenstruktur versus Creative Diversity?
Mhm. Bleibt dabei, was ich damals gesagt habe, Creative is the new Targeting.
Mhm.
Kampagnenstruktur wird immer einfacher. Ich sage nicht, Kampagnenstruktur ist total irrelevant, weil wir immer wieder, wir haben Edge-Cases, wo das wichtig ist, doch nochmal in Ad-Set-Strukturen zu denken. Es macht an ganz vielen Stellen Sinn, eine sehr einfache Struktur zu haben. Es deckt aber meistens 80% der Fälle ab, dass ich eine Kampagne habe, dort bis zu 20 Creatives reinpacke und dann dem Algorithmus ganz viel Möglichkeiten lasse. Und da nochmal Erinnerung an die letzte Folge. Ja. Creative Diversification ist nicht immer nur eine minimale Veränderung, sondern ist auch eine Bandbreite. Ne? Ich muss verschiedene Stile haben, ich muss verschiedene Hooks haben, ich muss wirklich verschiedene, grundlegend auch unterschiedliche Ansätze haben, um damit dann auch diese Bandbreite dem Algorithmus anbieten zu können und dann die Gewinner aussuchen zu lassen und auch das Matching zu den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe herstellen zu können.
Ja, unterschreibe ich zu 1000%. Genauso sehe ich es auch. Genauso machen wir es auch. Mega, cool. Alright, vierte Frage. Wie taugt dir das Format?
Mag ich sehr.
Genau, habe ich nochmal 17 weitere, nicht Spaß.
Ja, können wir gerne machen. Die Zuschauer können dann nochmal darunter kommentieren, ob wir zu lang sind in den Antworten.
Genau. Und auch wenn Fragen von euch jetzt entstehen, die jetzt gerade zuschauen oder zuhören, gerne unten in die Commentbox und dann gehen wir da drauf ein. Also, Frage Nummer 4. Ist dir etwas aufgefallen, dass etwas sehr gut funktioniert, aber viele es nicht machen? Über eine Sache haben wir schon gesprochen. Business Managing, Messaging. Hast du vielleicht aus dem Kopf noch was anderes?
Hat sehr gut funktioniert. Das ist ja dann ein Geheimtipp.
Er heißt ja auch Ecom Secrets, der Podcast, ja, genau, wo wir die Secrets auspacken.
Das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, kommt in meinen WhatsApp-Channel. Natürlich nicht. geht nie irgendwo in einen WhatsApp-Channel, wo so etwas angekündigt wird. Das ist in der Regel ist das Fraud und das wird auch relativ schnell von der Plattform genommen, auch von WhatsApp genommen. Wir sind da dran, um auch das Thema nochmal zu stressen. Sind Basics, die leider Gottes immer wieder übersehen werden. Wir haben jetzt hinlänglich schon über Creative Diversification gesprochen. Müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Ist wichtig, Kampagnenstruktur, oftmals viel zu verkopft, viel zu komplex, weil da vielleicht auch ein Stück Ego dabei ist. Ich will jetzt das System ausdribbeln und ich will schlauer sein als alle anderen. Geht oftmals schief. Es gibt ein paar Brillante, die da irgendwie so ein Edge finden und das gut hinkriegen. Aber in der Regel ist das nicht notwendig. Einfache Kampagnenstrukturen. Was ich oft sehe, ist ein totaler Conversion- und Performance-Bringer ist, was ich vorhin schon angesprochen habe, Campaign Budget Optimization, ist ein totaler Hebel. Und dann ganz rudimentär, ganz basic, Conversion API. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, mir treibt es bisweilen die Tränen in die Augen, wenn ich mir anschaue, wie viele Kunden immer noch ohne Conversion API, um das mal zu erklären, ist eine Server-to-Server-Integration, die uns gemeinsam unabhängig von Cookies macht. Es ist jetzt kein Umgehen von irgendwelchen Regularien, sondern einfach nur, ich habe auf meiner Website, mein Webserver kommuniziert direkt über eine API mit dem Metaserver und sendet Signale, die sonst über Cookies und über den Browser übermittelt werden, direkt an den Server. Das ermöglicht, dass ich eine andere Datenhoheit habe. Ich kann viel mehr steuern, was ich an Informationen teile, was ich nicht teile. Ich kann auch steuern, wann ich diese Informationen teile. Das hilft mir zum Beispiel, wenn ich Retouren habe, dann kann ich das wieder reingeben. Damit kann ich meine Kampagnen viel, viel besser informieren, als ich das allein über Cookies gemacht habe. Ich habe eine andere Hoheit über meine Daten und bekomme dadurch natürlich einfach noch eine viel klarere Sicht darauf, was passiert denn eigentlich mit meiner Kampagne und wie erfolgreich ist meine Kampagne wirklich. Also ich arbeite ja, wenn ich mit Cookies arbeite, haben wir uns alle daran gewöhnt, dass ich mit einem Proxy arbeite. Mhm. Dass es irgendwie so eine Best Guess ist, aber wenn ich die Möglichkeit habe, noch viel akkurater zu sein, viel genauer mit meinen Daten arbeiten zu können, dann würde ich das nutzen. Das nutzen wenige. Und wo ich gerade bei dem Thema bin, wenn ich in dieser Ecke bin, dann schaue ich mir natürlich auch gerne nochmal die Attributionsmodelle der Kunden an und sage, also wie viel heute noch Last Click attribuiert wird, das verstehe ich einfach nicht.
Und ich habe noch einen Klassiker, der Cookie-Banner. Ich sehe das ganz oft, wenn ich so ein Audit mache von einer Brand oder sowas, dass der eigentliche Cookie-Banner, und wir brauchen den in Deutschland, Datenschutz und alles Mögliche, der Pixel darf auch erst feuern, wenn man auf Akzeptieren geht. Ich bin jetzt kein Rechtsberater, aber so ist mein Wissensstand. Viele bauen den so ein, dass ich den Shop bedienen kann, ohne dass ich da irgendwie draufklicken muss. Die machen das dann so ganz subtil am unteren Rand. Da kann der Pixel natürlich keine Daten sammeln, wenn der nicht gefeuert wird durch den Akzeptieren-Button. Solche Basics, und ich sehe es also ungelogen jeden Tag, auch bei großen Brands.
Ja, das hat viel damit zu tun, dass da wieder jemand sagt, oh, ich weiß besser, wie das System funktioniert und ich umgehe ein paar Sachen und mache eigentlich Dinge kaputt.
Damit. Ja, ganz genau. Die nächste Frage geht wieder in AI. Sagt ihr AI UGC etwas? So mit Nanobahn, da nickt, okay. Die Frage, die gestellt worden ist, würde es sich lohnen, mit AI UGC auf Meta langfristig zu starten?
Also meine Antwort ist klarer ein Ja als ein Nein. Mit ein bisschen Aber dabei.
Ja.
Ne? Weil man muss ja auch genau gucken, was man macht. Es muss passen, es muss zu der Brand passen, es muss inhaltlich passen, es muss zu den Produkten passen, es muss auch zu der Audience passen. Ne? Und es gibt viele, viele Anwendungsfälle, wo AI, also AI ist ja mittlerweile fast überall.
Ne? Ja, also, überall.
Muss man ja schon mal fragen, wo ziehe ich denn die Grenze? Wir werden jetzt bald auch wieder in so eine andere Form von Kennzeichnungspflicht hineinkommen, wo wir uns schon Fragen stellen, wenn ich für die Copy AI verwende, ist das denn schon AI generiert oder ist das nur, wenn ein Video AI generiert ist oder ein Bild AI generiert ist? Also diese Fragen werden zu beantworten sein. Wir gehen davon aus, AI wird künftig überall sein und vielen Nutzern ist es egal, ob da jetzt echte Menschen oder ob das rein AI generiert ist, was eher so als user-generierter Content genutzt wird. Und user-generiert ist ja, also wenn eine Brand user-generierten Content nutzt, macht sie das in der Regel, um eine größere Bandbreite an kreativen Ideen zu haben, die so ein bisschen off-brand sind, die jetzt gar nicht so sehr dem Corporate Design folgen, aber dafür eine andere Form von Authentizität haben.
Genau.
So. Und das kann ich natürlich auch mit AI erzielen. Und ich glaube, es gibt ja diese Theorie, dass wir so eine K-Curve haben werden. Es wird eine Gruppe an Usern geben, die sagt, völlig egal, AI, echte Personen, Hauptsache unterhaltsam und Hauptsache inspirierend. Und es wird andere geben, die sagen, ich will diesen ganzen AI-Bums nicht haben, ich möchte nur reale, echte Personen haben. So. Und beide Gruppen haben valide Argumente dafür. beide Gruppen sollten bedient werden. Also ich würde nicht nur auf AI user-generierten Content setzen, aber ich würde das auch in jedem Fall immer ausprobieren.
Ja, 100%. Spannend. Sehr cool. So, die vorletzte Frage, die ich für dich habe, ist, das ist jetzt wieder eine etwas technischere Frage, stellen sich viele Anfänger. Wir haben auch einige Leute, die halt am Anfang sind. Da würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Die Frage ist, wie skaliert man eine Ad, die in 7 Tagen 10 bis 30 Sales macht, laut deiner Meinung?
Also, aus wie viel Sales?
10 bis 30 Sales innerhalb von 7 Tagen.
Und da sollen dann relativ schnell dann 300 Sales.
Und sagen wir mal, die sind profitabel. Ja. Wie skaliert man das Ding hoch?
Ich glaube, es ist auch da wieder Best Practices berücksichtigen. Dem System viel Freiheit geben. Das Targeting nicht so eng setzen. Wenn ich da jetzt in diesem kleinen Rahmen mit kleinen Budgets bin, habe ich vielleicht dann erstmal so ein Fans um meine Audience herum gebaut, damit ich nicht ganz breit gehe. Ich würde dann schon immer auch ein bisschen breiter gehen. Ich würde mir sehr genau anschauen, wie das Thema Creative Fatigue aussieht. Wenn ich merke, also die Falle, in die man oft reinläuft, ist, ich habe da ein Setup geschaffen, was gut funktioniert. Ja? Gehen wir davon aus, da sind jetzt diese 30 Sales sind erstmal zufriedenstellend, ist profitabel. Und jetzt drehe ich an der Budgetschraube und pack viel Geld rein.
Machen die meisten, so. Ja.
Und ich sag mal ganz gerne, lasst uns doch mal Intelligenz gegen Geld setzen und nicht einfach nur alles mit Geld erschlagen. Das kann ja auch jeder, aber es hilft denn auch gerade in dem System nicht viel. Also muss ich mal hingehen und schauen, warum war das jetzt erfolgreich? Und was kann ich denn daneben setzen, um es dann in der Breite erfolgreich zu machen? Weil unser Algorithmus geht natürlich am Anfang erstmal hin und sagt, okay, diese Ad geht genau an diese Gruppe an Menschen, weil ich weiß genau aus der Erfahrung, die wir gesammelt haben, von dieser Art von Produkt, dieser Audience, das funktioniert gut. So, und irgendwann ist das dann auch endlich. Und in der Regel, und ich glaube, daher kommt auch die Frage, erreicht man denn so ein Plateau? Oder vielleicht gehen sogar die Sales nach unten. Und das hat genau damit zu tun, dass vielleicht diese Zielgruppe denn schon abgegrast ist. Und mit Zielgruppe meine ich nicht die Zielgruppe für das Produkt. Das ist hoffentlich eine größere Zielgruppe als nur diese 30 Sales. Aber vielleicht sind die Triggerpunkte für andere. Also muss ich dann ein anderes Kampagnenkonzept aufsetzen. Ich muss vielleicht auch eine Freshness in die Ads reinbringen, damit ich dann auch Menschen erreiche, die vielleicht in einer späteren Phase kaufen wollen und wieder mit einem neuen Ansatz herangehe. Ich würde immer dann auch die Audience ein bisschen breiter setzen, aber auch eine größere Varianz einsetzen. Und wir hatten auch das beim letzten Mal schon diskutiert. Ich würde in jedem Fall immer, auch wenn wir viel über Video reden und Video ist wichtig, ich würde immer auch was Statisches reinpacken, damit wir auch diesen Use Case abdecken. Und jetzt spanne ich so den Bogen, ist ja nicht die letzte Frage, aber jetzt spanne ich den Bogen und dann würde ich schauen, kann ich vielleicht auch über Business Messaging diese Kunden nochmal erreichen? Kann ich über eine Service Message vielleicht eine Konversation aufbauen? Kann ich von diesen Kunden lernen über ihre Bedürfnisse? Kann ich vielleicht dafür sorgen, dass sie nicht nur einmal kaufen, sondern ein zweites Mal, ein drittes Mal kaufen? Kann ich vielleicht noch ein Upselling dazu packen? Habe ich dieses Conversational Commerce Thema vielleicht nochmal als zusätzlichen Kanal, als zusätzliches Instrument, um diese Kampagne abzurunden?
Ja, perfekte Antwort. Die letzte Frage ist ein bisschen, du hast sie schon fast mit beantwortet. Und zwar die letzte Frage ist, warum laufen meine Ads am ersten Tag sehr gut und danach nicht mehr? Baut so ein bisschen drauf auf, was du gerade gesagt hast, weil das sehe ich ganz oft auch bei Menschen, die jetzt vielleicht gerade das erste Mal Meta-Ads schalten, ist der erste Tag, sieht nur ROAS und am Tag zwei, dann geht's runter und alle fragen sich, warum.
Ja, das ist der Klassiker, haben wir 2 bis 3 Mal am Tag diese Fragestellung und das Gute ist, viele unserer Kunden sind weg davon, da irgendwie eine Verschwörung dahinter zu vermuten, sondern es lässt sich häufig damit erklären, dass die Kampagnen in der Learning Phase sind. Die Learning Phase ist per se ein abgegrenzter Bereich, der zunächst mal Dinge ausprobiert. Und wenn ich jetzt eine Kampagne starte, dann habe ich eigentlich 2 Effekte. Das eine, oder 2 mögliche Effekte. Das eine ist, hebt gar nicht ab, funktioniert gar nicht. Was auch mit der Learning Phase erklärbar ist, weil die Reichweite nicht groß ist, weil Dinge erstmal ausprobiert werden müssen. Das zweite Szenario, eigentlich fast sogar schon das bessere Szenario, funktioniert erstmal gut und dann ebbt's ab.
Ja.
Und das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Das System hat erstmal so eine sichere Bet gefunden, hat dort eine Audience gefunden, die gut auf die Quelltipps und auf das Produkt reagieren. Und diese Nutzerbasis ist ja dann irgendwann auch endlich. Und wenn ich dann vielleicht irgendwann mal aus der Learning Phase rauskomme und die Audience verbreitere, dann kriege ich nicht die gleiche Performance hin. Zumindest nicht mit dem Setup, was ich da einfach reingegeben habe. Und das bedeutet, ich muss wieder Varianzen schaffen.
Ja.
Ich muss optimieren. Und damit meine ich nicht optimieren im Sinne der Kampagnensteuerung. Also lieber dem Algorithmus nicht in die Quere kommen, sondern mir darüber Gedanken machen, was kann ich denn steuern? Wo habe ich Einfluss drauf? Und das ist mein Produkt, meine Produktaussagen und meine Creatives.
Ganz genau.
Shit in, shit out.
Ja.
Aber letztes Mal auch schon viel drüber gesprochen. Wenn ich gute Sachen reingebe,
ja,
hat der Algorithmus die Möglichkeit, das auch in der Breite zu streuen und dann ist die Skalierung überhaupt kein Problem.
Ja.
Also, kurz beantwortet, komme ich in eine Situation, dass die Kampagne erst gut und akzeptabel läuft und dann plötzlich nicht mehr läuft, dann habe ich offensichtlich ein Problem, was in den allermeisten Fällen mit der Learning Phase erklärbar ist und gelöst werden kann, dass ich eine größere Varianz in den Creatives erzeuge.
Ja, perfekte Antwort. Das war nämlich ganz am Anfang vor 11 Jahren auch oft meine Frage, warum an Tag 1 sieht nur ROAS, Tag 2 dann nicht mehr. Ich habe es dann auch irgendwann rausgefunden und verstanden. Du hast es gerade auf den Punkt gebracht, deswegen yes, schreibt mir unten in die Kommentare, ob das für euch spannend war, welche weiteren Fragen ihr auch habt.
Gerne.
Mir hat es sehr viel Spaß gemacht heute mal wieder, zum 2. Mal und ich hoffe auch ein 3. Mal. Nächstes Mal wird mich echt das Thema AI, also das ist ja echt in aller Munde. Vielleicht können wir da reingehen. Und falls du jetzt noch ein paar Tage in München sein solltest, wir haben ja hier auch Meta Office, falls du da vorbeischaust irgendwie morgen oder so, dann wünsche ich dir da ganz viel Spaß. Und vielen, vielen Dank, dass du wieder hergereist bist für unseren Podcast. Gibst hier immer Golden Nuggets raus. Ja, ist immer sehr, sehr spannend für die Leute. Und deswegen vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Michael.
Hat mich gefreut, da zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. So, abschließend noch eine wichtige Sache. Wenn du einen Online-Shop hast, egal ob klein oder groß, egal ob du 10.000 Euro im Monat machst, 100.000 Euro oder 1 Million im Monat umsetzt und du möchtest auf das nächste Level kommen, weißt vielleicht nicht so genau wie, dir fehlt vielleicht der rote Faden, vielleicht sind deine Meta-Ads nicht profitabel oder skalieren ab einem gewissen Level nicht weiter, vielleicht fehlt dir auch einfach das Team oder auch die Expertise weiter zu wachsen, dann habe ich etwas Besonderes für dich. Für kurze Zeit bieten wir kostenlose Audits an, wo wir deine Situation im Detail anschauen, komplett auf dich eingehen und gucken, was sind bei dir gerade so die Blockaden und was sind vor allen Dingen daraus resultierend die Chancen, um auf deine Ziele zu kommen. Wenn das für dich interessant klingt, dann buch dir einfach einen kostenlosen Strategie-Call bei uns auf www.ecomhouse.com. Du findest den Link auch unten in der Beschreibung. Dort nehmen wir uns 1 Stunde für dich Zeit, gucken alles an im Detail und geben dir einen klaren Fahrplan, sodass du auf deine Wachstumsziele kommst. Wir sehen uns.